Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Wir wünschen frohe Weihnachten allen, die hier sind und auch die gestern lange gefeiert haben und nicht da sind. Gott, der Vater, wird trotzdem euch weiterhin lieben. So, also heute haben wir das Thema die Errettung und das passt sehr gut zu Weihnachten. Gestern haben wir einen Weihnachtsgottesdienst gehabt, insbesondere so Kinderweihnachtsgottesdienst gehabt. Und da haben wir die Frage gestellt an die Kinder, warum hat Gott, unserem Vater im Himmel, seinen Sohn als kleines Kind in die Welt geschickt, ihn quälen lassen, schlagen lassen, kreuzigen lassen und so weiter und so fort. Das ist natürlich schön, wenn man so ein Baby in der Krippe sieht, aber wenn man das Ganze ein bisschen mit einem Überblick betrachtet, ist schon eine sehr schwierige Entscheidung für Gott gewesen. Aber wozu ist das Ganze? Das hängt eben mit der Errettung zusammen. Weil der Mensch, angefangen von Adam und Eva und alle ihre Nachfolger, gegen Gott rebelliert haben. Und Gott, wie wir wissen, ist die Liebe, aber auch die Gerechtigkeit. Und deshalb hat er ihnen von vornherein gesagt, ich liebe euch, aber ich bin auch gerecht. Wenn ihr nicht gehorcht, was ich euch sage, werdet ihr sterben, damit gemeint die ewige Trennung, und zwar nicht in der Disco, sondern in der ewigen Qual. Viele meinen, ja, ich muss doch, wenn das nur die ewige Trennung heißt, da ist doch gar kein Problem. Weil wir sagen immer wieder, ewiger Tod heißt das in der Schrift. Ja, sterben müssen wir alle, kommt die Antwort. Dann sagen wir, ja, aber das ist nicht so der leibliche Tod gemeint, sondern die ewige Trennung von Gott. Naja, umso besser, kommt die Antwort. Was soll ich mit Gott den ganzen... Ich will jetzt schon von ihm nichts wissen, was soll ich in der Ewigkeit noch mit ihm bleiben? Das ist ja eine Belohnung für mich. Ich will dort bei den Top-Schauspielern und Tänzern und Musikern sein. Da geht die Post ab. Aber die Schrift sagt nicht, in der ewigen Trennung, in der Theaterhalle X oder Y, sondern im Feuersee, wo sie Tag und Nacht Qualen erleiden. Ja, ist es Liebe? Ja, aber das ist auch Gerechtigkeit. Ein gerechter Richter kann nicht anders, außer gerecht zu urteilen, auch wenn er absolut lieb ist, sogar die Liebe selber ist. Er kann nicht einen zum Tode Verurteilten laufen lassen, nur weil er lieb ist, weil der Richter lieb ist. Er muss sein gerechtes Urteil aussprechen. Und nachdem wir als Menschen mit der Sünde geboren werden, dann haben wir das gleiche Urteil verdient, den Tod, den ewigen Tod, die ewige Qual, die ewige Verdammnis. Und Gott hat aus seiner Liebe zu der Menschheit heraus einen Plan gehabt, dass er diese Sünde, die Adam und Eva begangen haben, auf seinen sündlosen Sohn legt, damit die Menschheit gerettet werden kann. Johannes 3, 16 und 17 ist ein sehr schönes Bild, wie Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen Sohn für sie dahin gegeben hat, damit keiner verloren geht. Aber dann, Vers 18 lesen wir, nur die an ihn glauben und natürlich auch gehorchen, diese werden gerettet. Und die an ihn nicht glauben, die werden verloren gehen, die in die ewige Verdammnis gehen. Also es geht nicht pauschal, Gott ist die Liebe Und da wird keiner verloren gehen, sondern Gott ist auch die Gerechtigkeit. Und deshalb wollen wir mit Irrtum und Wahrheit Thema Nummer 2, auch Teil 3, weil wir bei Teil 2 nur die Einleitung zu dem Thema Errettung bzw. Irrtum und Wahrheit generell aufgerollt haben. Und heute fahren wir fort mit Teil 3, Errettung. Dieses Thema gliedern wir wie folgt auf: die Einleitung, das haben wir letzten Sonntag gehabt, heute, was ist eigentlich dieser Irrtum, der häufig verwendete oder gepredigte Irrtum über die Errettung, wie lautet die Aussage in aller Regel und was ist gegenüber die Wahrheit? Frage, haben wir einen Preis für die Errettung zu bezahlen? Das ist ein Gnadengeschenk, was ist ein Geschenk, wenn man dafür bezahlen muss? Gestern gab es die Bescherung. Stellt euch mal vor, jeder kriegt ein Geschenk und er sagt, ja, aber das musst du mir aber bezahlen. Das ist doch gar kein Geschenk. Da kannst du deinen Club behalten. Was soll ich mit dem? Das ist doch ein Geschenk, ist kostenlos. Und so kann man das natürlich auch, könnte man verstehen, ein Glaubensgeschenk ist ein kostenloses Geschenk. Da kann man dafür kein Geld verlangen. Da wollen wir das ein bisschen genauer anschauen. Was ist das für ein Geschenk? Es gibt, das ist ein Angebot. Die Angebote sind nicht immer kostenlos. Die sind manchmal kostenlos. Und wenn sie kostenlos sind, sind sie geschenkt. Es gibt viele Handwerker, die ein Angebot unterbreiten, aber nur, wenn man vorher dafür bezahlt bzw. bereit ist, für das Angebot zu bezahlen. Die machen sich nicht die Arbeit und die Mühe, und machen das Angebot und dann sagt er, ja, vielen Dank, da habe ich jetzt mir das angeschaut, ich bin schlauer geworden und Wiedersehen. Und manche machen das Angebot umsonst, ist schon geschenkt. Wenn du dafür nicht zahlst und den Auftrag nicht erteilst, ist geschenkt. Aber das Angebot beinhaltet eine Leistung, unabhängig davon, ob das jetzt ein Geschenk war oder nicht. Und diese Leistung, die kostet Geld. Unabhängig davon, ob das Angebot kostenlos war oder nicht. Da dürfen wir nicht verwechseln, wenn ein Handwerker ein Angebot über eine Photovoltaikanlage macht, und zwar als geschenkt, das Angebot. Jetzt kommen wir auf die Idee zu sagen, ja, vielen Dank, macht mal bitte drauf auf mein Dach. Und das war's. Und da will er das Geld haben und sagt, ja, wieso, dass er sagt, das Angebot ist geschenkt. Ja, ja, das Angebot, aber nicht die Leistung. Das wollen wir sehen, was ist der Unterschied zwischen Angebot und Leistung. Im normalen Sinne, was ich jetzt gerade als Beispiel erwähnt habe, versteht es jeder. Und das andere versteht es auch jeder. Aber der Teufel möchte nicht, dass jeder versteht. Der möchte, dass jeder nicht versteht. Und was sagt uns Gott über den Preis der Errettung? Irrtum. Letzte Woche haben wir hier den ersten Punkt Einleitung behandelt. Es ging um einige Grundsätze, drei Sätze zitiere ich, beziehungsweise drei Bibelstellen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal. In der Gruppe Geistlichen Austausch hat uns Petra diesen Vers zitiert. Das ist wichtig und auch grundlegend. Die Pforte ist eng, das müssen wir wissen. Wenn wir die Pforte jetzt breit machen wollen oder weit machen wollen, dann ist das nicht mehr die Pforte, die Gott vorgesehen hat. Und die ist die wahre Pforte. Wir können sie natürlich anders bezeichnen, die zum ewigen Leben führt, aber das ist nicht mehr die von Gott ist. Und der Weg ist schmal, das ist genauso. Also schon die Pforte ist eng und nachher ist der Weg auch schmal. Könnte man sagen, die Pforte ist eng, wenn du reinkommst, dann kannst du machen, was du willst, weil der Weg breit ist. Nee, die Pforte ist eng und der Weg ist auch schmal. Also da gibt es ganz schmalen Weg, auf dem man wandeln muss. Ja, aber das ist ja unangenehm. Ja. Für die Menschen, die ihr Gleichgewicht nicht haben, vielleicht ist es ein Problem. Für die Menschen, die ein Gleichgewicht haben, dann können sie viel Freude auf dem schmalen Weg haben. Der breite Weg ist für die Menschen mit Gleichgewicht sehr langweilig. Der schmale Weg ist viel schöner. Aber das muss man erstmal erleben. Deshalb muss man vorher durch die enge Pforte reinkommen. Der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Das sind nicht viele. Also. Dann heißt es auch, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe. Aha, wenn einer als Prophet daherkommt, der freundlich ist und nett ist und klug erscheint, heißt nicht automatisch, dass er ein Prophet ist. Deshalb müssen wir wissen, gibt es überhaupt noch Propheten heute? Weil ein Prophet bringt uns eine Offenbarung von Gott. Gestern haben meine Enkelkinder gefragt, was bedeutet das Wort Offenbarung? Und das hat die Denia gefragt und Amalia hat versucht, das zu erklären und ich habe sie unterstützt. Und ich sage, ja, die Offenbarung kommt von offenbar. Und offenbar kommt von offen. Und offen ist das Gegenteil von verdeckt oder versteckt. Also eine Offenbarung ist etwas Verstecktes, was nicht bekannt war, was nicht sichtbar, was jetzt offen ist. Und das hat Gott durch seine Propheten uns gegeben. Das ist die Offenbarung. Wir hören oft, wenn wir die Offenbarung sagen, verstehen wir alle spontan die Offenbarung des Johannes. Aber das ist die letzte Offenbarung. Das Buch der Offenbarung ist auch so benannt worden wie die Evangelien. Da haben wir gesagt, ja, das ist die Offenbarung. Aber Evangelium des Christus wurde auch offenbart. Das ist auch eine ganz, ganz, ganz große Offenbarung gewesen. Es gab viele Offenbarungen durch die Apostel und die Propheten. Und mit der letzten Offenbarung sind die Offenbarungen abgeschlossen. Und daher ist die Frage, haben wir noch Propheten? Ja, aber falsche Propheten. Die sagen, die Bibel ist noch nicht fertig geschrieben. Da müssen wir uns davor hüten. Weil wenn wir da aufpassen, dann haben wir nicht nur eine Bibel, sondern unendliche Bibeln. Und jeder war gerade bei Gott im Himmel, hat er eine Offenbarung geholt. Und du sagst, ja, was sprichst dagegen? Der Paulus war im Himmel, Johannes war im Himmel, wieso darf ich in den Himmel gehen? Ich bin ja genauso ein Kind Gottes. Und die meisten unmündigen Christen, beziehungsweise Ungläubigen oder Scheingläubigen, verstehen das. Ich sage, ja, da hast du recht eigentlich. Stell dir mal vor, ein zweiter Paulus sitzt da, war gerade im Himmel, hat eine Offenbarung mitgebracht. Und so verführt er die Menschen. Und der nächste Prophet, der vorgestern war, vielleicht eine halbe Stunde später oder zur gleichen Zeit, die haben sie getroffen, weil Gott so allmächtig und überall ist. Jeder sitzt mit Gott zur gleichen Zeit, aber die sehen sich selber nicht. Und da bringt er wieder eine andere Botschaft. Und so ist die Verführung immer größer und größer. Und dann eine weitere Bibelstelle. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Also wir können niemanden zu Gott ziehen. Oder zu Herrn Jesus Christus. Da braucht man nicht frustriert zu sein, wenn nicht so viele Menschen das Wort Gottes hören und die wahre, das wahre Wort ablehnen. Wenn wir das Wort verwässern und verstellen, dann ist das schön. Gestern bin ich auch freundlich gerückt worden. Ich habe eine kleine Weihnachtsansprache gehalten, auch über Jesus Christus, wie Gott seinen Sohn in die Welt als Kind geschickt hat und so weiter. Das ist jetzt ja aber eine Botschaft, also eigentlich Krippenspiel sollte man nur Freude haben. Ja, aber wenn man Johannes 3,16 zitiert, da gibt es auch die Warnung. Gott hat kein Krippenspiel gemacht, das ist kein Zirkus. Die meisten Menschen feiern Weihnachten und wissen nichts von Gott. Wir können nicht so sein wie die Welt. Hoffentlich wurde das verstanden von demjenigen, der mich liebevoll kritisiert hat. Wir können nicht so Weihnachten feiern wie die Menschen. Gestern kam eine auch in diese Chatgruppe eine Frage. Ja, eigentlich, wie steht... Entschuldigung. Wie sehr nirgendwo in der Schrift hat es wer geschrieben, Weihnachten steht nicht in der Bibel. Das ist ja kein christliches Fest, oder? Die Frage ist absolut berechtigt. Ja, wieso feiern wir denn? Ja, weil so eine Tradition ist. Und da sagt uns der Apostel Paulus, bei uns ist jeden Tag ein Feiertag. Das ist, alle Tage sind geheiligt, gibt es keine besonderen heiligen Tage und nicht. Aber wir sollen auch nicht jetzt so verrückt sein und mit den Leuten streiten, die feiern wollen, dann feiern wir mit. Aber wir können nicht die Unwahrheit erzählen, wenn wir feiern, sondern die Wahrheit erzählen, gerade wenn das um unseren Jesus Christus geht. Wenn um die deutsche Einheit geht, dann haben wir eigentlich nicht so viel zu schnabeln. Aber wenn das um die Geburt unseres Herrn Jesus Christus geht und wir darüber sprechen wollen, dann müssen wir schon die Wahrheit sagen. Also nur der Vater kann jemanden zu dem Herrn Jesus Christus oder zum Christus überhaupt, weil der Jesus Christus ist einer gewesen. Der Christus bestand nur aus Jesus. Und jetzt, nachdem wir das Geheimnis des Christus erkennen und von Gott offenbart wurde, wissen wir, dass jeder in den Christus hineingetauft wird durch den Heiligen Geist. Und dann zuletzt, die Errettung hat einen Preis, also Leben für Leben. Also die Leistung, die wir empfangen, ist keine Photovoltaikanlage auf dem Dach, sondern ein ewiges Leben bei Gott. Das ist auch sein Plan, sein Ratschluss insgesamt. Wollte Menschen haben, nach seinem Ebenbild, die ihn lieben, die er vorher geliebt hat, die ihn aber auch diese Liebe erwidern. Und dann war ein großes Geheimnis versteckt, dass er aus diesen Menschen eine Gruppe haben wird, die seine himmlischen Kinder sind, die genauso den Geist der Sohnschaft aus seinem Wesen sind, eine kleine Gruppe. Das ist der Christus Gottes. Das ist sein Plan. Und da hat er uns seinen Ratschluss von dem ersten Buch Mose bis zur letzten Offenbarung des Johannes erklärt. Und diese Leistung, die er uns bringt, unverdient, hat er uns das Angebot gemacht. Und dann gibt er uns aber die Leistung, wenn wir das Angebot des Glaubens annehmen, das ewige Leben bei ihm. Was er aber dafür verlangt, nicht Geld für diese Photovoltaikanlage, sondern dass wir unser Leben ihm geben. Klingt einfach. Aber das erfordert wahren Glauben. Dass man sein Leben dort Gott gibt. Ansonsten würde man sagen, ja, wenn du mir das schenkst, ist okay. Ich glaube zwar nicht, aber ja, ich habe schon mal gehört, es kostet nicht, dann sage ich einfach ja. Wenn das stimmt, dann habe ich das ewige Leben und wenn das nicht stimmt, habe ich eh nichts verloren. Heute fahren wir mit dem Thema Errettung fort. Es wird häufig gesagt, durch Bibelverse belegt, dass der Glaube an Gott und Jesus Christus ausreicht, um errettet und ein Kind Gottes zu werden. Das stimmt, aber wieder nicht zu Ende erzählt. Also das ist eine, somit ist das eine halbe Wahrheit. Wenn man das liest, steht in der Bibel. Und da können wir Zitate aus dem Kontext, aus der Bibel rausnehmen, so viel wie wir wollen. Wenn man nicht den Vers weiterlesen, dann ist eine halbe Wahrheit und somit eine schlimmere Lüge. Weil wenn wir sagen, Gott möchte eigentlich alle Menschen schaffen und nachher vernichten, dann klingt für uns erstmal als Lüge, das kann nicht sein. Aber wenn man sogar einen Vers aus der Bibel direkt zitieren und nicht weiter, weil wir faul sind oder so manipuliert sind, dass wir nicht mehr weiterlesen, dann ist das die schlimmere Lüge. Die Frage ist, was glaubt man, wenn man an Gott und Jesus glaubt? Auch das Wort Glaube ist so mystisch geworden oder ist in aller Regel als Mystik verkauft und gepredigt werden, dass man sagt, ja, ich glaube an Jesus oder ich glaube an Gott. Und das heißt im Endeffekt, ich glaube Jesus und ich glaube Gott. Was heißt an? Ich glaube an dich, Gunti. Ja, wieso? Das klingt doch nett. Ich glaube an dich. Warum weiß ich auch nicht? Das ist Quatsch, oder? Oder ich glaube dir. Gut, ich glaube dir. Ja, was glaubst du? Was habe ich gesagt? Das weiß ich auch nicht. Und so ist es auch mit Glaube an Jesus und Glaube an Gott. Ja, ich glaube an Gott oder ich glaube Gott. Ja, und was hat er gesagt? Jetzt hast du mich auf dem verkehrten Fuß erwischt. Damit habe ich gar nicht gerechnet. So genau kann ich nicht sagen. Ja, wieso sagst du, ich glaube dir, wenn du von mir noch nichts gehört hast? Das ist das Problem. Was glaubt man überhaupt? Ist es ausreichend, dass man glaubt, dass es sie, also Vater, Sohn, Heiligen Geist gibt? Viele sagen, ja, ich glaube, es gibt Gott. Also die meisten Menschen oder viele Menschen zumindest sagen, ja, wir glauben an irgendetwas. Gell? Es gibt irgendeine Kraft. Und da gibt es auch viele von den sogenannten Christen, die sagen, es gibt Gott und Vater und Heiligen Geist. Das hat der Pfarrer gesagt oder der Pastor oder der Bischof, ist ja egal. Und das glaube ich auch. Reicht es? Weil sie haben gesagt, glaube an Gott, den Vater, an den Sohn, über die Trinität wollen wir jetzt nicht reden, über den Sohn und den Heiligen Geist. Und jetzt bist du ein Christ. Ja, wenn das so einfach ist, dann glaube ich es natürlich. Das ist natürlich eine Lüge, ne? Wenn man nicht mehr weiß. Was ändert daran, dass man sagt, ich glaube an Gott und an Jesus Christus und den Heiligen Geist. Ich glaube, dass es alle drei gibt. Und wir wissen auch, dass der Heilige Geist ist nicht nur ein Geist. Gott ist nicht zu erfassen. Und dann sendet er seine Geister. Wir haben gesehen im Alten Testament und im Neuen Testament und immer wieder und Geist der Erkenntnis und Geist der Weisheit und Geist der Wahrheit und Geist der Sohnschaft und Geist des Lichts und so weiter und so fort. Und betet jetzt auch, nachdem ihr den Geist der Wahrheit und Geist der Sohnschaft empfangen habt, dass ihr Geist der Erkenntnis empfangt und so weiter. Also das ist auch nicht so, dass nur einmal den Geist Gottes gibt und Gott hat keinen Geist mehr, hat er schon mal gegeben. Gott selber ist ein Geist und er gibt von sich so viel, wie er will und wem er will. Aber glaubt, reicht das, wenn ich glaube, dass es gibt und so lebe, wie einer, der daran nicht glaubt? Und die Antwort ist eindeutig nein. Weil dieser Glaube hat keine Werke, hat keine verändernden Charakter. Wenn ich genauso wie einen Ungläubigen lebe, dann werde ich genauso dort landen wie der Ungläubige. Also definitiv getrennt von Gott und definitiv nicht in einer Theaterhalle. Die Wahrheit ist, der Teufel glaubt auch, dass es Gott und Jesus Christus gibt. Das ist schon eigentlich ein sehr guter Hinweis, beziehungsweise Bibelstelle in dem Brief des Jakobus. Er greift dieses Thema auf und sagt, du glaubst an Gott. Und das reicht. Das meinst du, gell? Ja, was meinst du? Der Teufel glaubt auch an Gott. Der glaubt sogar viel besser, viel mehr als du. Er kennt ihn persönlich. Du hast Gott noch nie gesehen. Der Teufel hat Gott gesehen. Der kennt ihn. Und wenn das reicht, ja, dann kannst du natürlich dem Teufel nachfolgen. Dann wirst du auch mit ihm dort landen, wo er am Ende ist. Und wenn das reicht für den Teufel, dann bist du auch bei Gott. Aber er sagt nein. Der hat keinen Raum zur Buße und sein Schicksal ist versiegelt, das ist der Feuersee. Die Wahrheit ist vielmehr Leben für Leben, also die Errettung hat ihren Preis. Nur wer durch den Glauben sein Leben Gott hingibt und seine alte Natur mit Christus ans Kreuz bringt, wird durch den Heiligen Geist in der Leib Christi hineingetauft. Das ist der Preis, unser Leben. Wenn wir unser Leben nicht geben, und das beginnt nicht später, sondern bei der Entscheidung. Sonst kommt ein Bund, der Bund ist ein Vertrag zwischen zwei Bündnispartnern, erst zustande, wenn beide wissen, was sie in diesen Vertrag oder in diesen Bund hineinbringen. Und ansonsten ist dieser Bund unwirksam. Hat einer den anderen betrogen oder ein Dritter? Das ist meistens sogar der Fall, dass ein Vermittler, der Betrüger ist, den einen getäuscht hat und ihn in diesen Bund, falschen Bund, hineingebracht hat und am Ende hat der Betrogene gar nichts davon. Viele unterschreiben irgendetwas, gehen einen Bund ein und wissen nicht, was sie da gemacht haben. Und dann kommt es raus, sie hat gar nicht gewusst und somit ist der Bund oder dieses Bündnis unwirksam. Und der Teufel möchte die Menschen, er kann natürlich Gott nicht verführen. Er verführt die Menschen und bringt sie in ein falsches Bündnis hinein und nachher haben sie nichts davon. Da haben wir letzte Woche bei der Einleitung auch gesehen, dass Gott sagt, diese Bündnisse, ihr wollt euch meine Kinder nennen und macht eure eigenen Bündnisse, die nicht meine sind. Ihr schließt Bündnisse, die nicht meine Bündnisse sind. Ich habe einen Bund geschlossen. Der neue Bund ist Leben für Leben, Blut Jesu für unser Leben. Das Leben Jesu für unser Leben. In Römer 6, die Verse 4 bis 6 lesen wir, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Wie begraben? Spinnst du jetzt oder was? Du hast gesagt, ich brauche nur an Gott zu glauben und dann bin ich gerettet. Und jetzt soll ich begraben werden beim lebendigen Leibe. Das sind doch Horrorszenarien, oder? In den Tod. Es ist ja nicht so, dass man wie am Strand bis zu Knie begraben wird, seine Füße und seine Beine begräbt für eine 5 Minuten, 10 Minuten. In den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und mit ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Also mit ihm gleich zu sein bei der Auferstehung setzt voraus, dass wir auch unser Leben in den Tod geben. Das alte Leben, die alte Natur. Das ist die Voraussetzung. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Das ist die Entscheidung. Ich weiß nicht, ob jemand von diesen Briefempfängern zurückgeschrieben hat an Paulus, hat er gesagt, wieso sagst du, wir wissen es? Wir wissen es nicht. Das hat uns keiner gesagt. Mag sein. Ich sage, ja, dann haben sie dich betrogen. Das hast du nicht von mir gehört. Vielleicht von falschen Propheten. Wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir dienen nicht mehr der Sünde. Was ist die Sünde? Unsere fleischlichen Begierden. Können wir nicht mehr. Das wissen wir. Und wer das nicht weiß, ist in einen Bund, in den falschen Bund eingegangen, wo man nichts machen muss. Ja, aber da habe ich gesagt, das ist der neue Bund. Ja gut, dann kannst du ihn dann in dem Feuer sehr verklagen, den Teufel. Aber größere Strafe für dich und für ihn gibt es nicht, als die ewige Verdammnis, das ewige Feuer. Traurig. Wir freuen uns sehr, Himmel und Erde freut sich über einen einzigen, der zu Gott findet. Wir freuen uns sehr, wenn einer die Wahrheit erkennt. Aber was sollen wir machen, wenn die Leute die Wahrheit nicht lieben? Die möchten, dass sie das ewige Leben bekommen, ohne dass sie ihr altes Leben aufgeben. Die möchten Gott so nebenbei haben, neben vielen anderen Göttern in ihrem Leben. Das macht uns traurig. Wir können sitzen und weinen, bringt uns nichts. Wir können nur für die Menschen beten. Nächsten Punkt. Haben wir einen Preis für die Errettung zu bezahlen? Viele besonders gesalbte lehren, wenn ein Mensch an Gott glaubt, dann bekommt dieser Mensch den Heiligen Geist. Wie erwähnt, sei das ja biblisch. Also, wenn einer an Gott glaubt, dann wird er den Heiligen Geist bekommen. Aber wenn man nicht weiß, was man glaubt, wird man den Heiligen Geist nicht bekommen. Ja, ich glaube an Gott, ja, und was? Weiß ich nicht, dann kriegt er nichts. Ja, aber der Pastor hat gesagt, jetzt, hier, hab dich gerade geschubst, jetzt hast du den Heiligen Geist bekommen. Und ich bin eigentlich umgefallen, zwei standen hinter mir, weil der Pastor von vornherein weiß, wenn er mich schubst, und vor allem einer mich hier drückt oder nach vorne drückt, dann kippe ich um und das stehen zwei hinter mir und da fangen sie mich auf und dann habe ich den Heiligen Geist. Und wenn ich auf den Boden falle, ganz schnell, dann ist natürlich wird es mir schwindelig und dann merkt man, wie der Heilige Geist jetzt gewirkt hat. Und wenn einer nicht umfliegt, dann hat er den Heiligen Geist widerstanden und hat ihn nicht bekommen. Der Heilige Geist schmeißt die Leute gleich auf den Boden und fangen sie an zu zittern. Und nachdem das mir passiert ist, habe ich den Heiligen Geist bekommen. Ja gut, das sind Märchen, die kann er im Vorhersehen weitererzählen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wer glaubt, was im Wort Gottes steht. Wofür hat Gott seinen Sohn, vielen Dank, Sven, vielen Dank. Ja, danke schön. Also viele besonders gesalbte Lehren, wenn ein Mensch an Gott glaubt, dann bekommt dieser Mensch den Heiligen Geist, was ja auch biblisch ist. Der Teufel verführt die Menschen mit diesem Wort Gottes, indem seine Diener auf den Kanzeln den Menschen den Preis verschweigen, den die Menschen zu bezahlen haben. Die haben etwas Falsches geglaubt. Sie haben an den falschen Gott geglaubt. Sie haben einen Gott geglaubt, der angeblich nur die Liebe ist, aber nicht die Gerechtigkeit. Das ist ein falscher Gott. Das ist ein anderer Gott. Ein Gott vielleicht mit einem Auge, aber unser Gott hat zwei Augen. Er kann nicht der gleiche sein. Obwohl Gott eigentlich mit seinen Eigenschaften gar nicht zu erfassen ist. Also nicht mit 1 und 2 und 3 und 5 und unendlich. Wenn wir die meisten dieser fortgeschrittenen Gruppen von Christen, die meinen, die sind jetzt vom Neuen geboren sind und sie haben den Heiligen Geist empfangen, und die anderen Menschen nennen sie als Namenschristen. Und diese Gruppe, die zählt auch Millionen und Abermillionen, das sind ja nicht nur 5 oder 10 oder 20 oder 100 oder Tausende. Da gibt es einen sehr guten Hinweis in dem Buch der Offenbarung des Johannes, dass der Herr Jesus Christus mit seinen vielen tausenden Heiligen kommen wird. Das könnte man sagen, da werden keine Millionen sein. Wenn wir die meisten dieser, aber hat mit den 144.000, um klarzustellen, auch nichts zu tun. Also seine Heiligen, wenn er mit seinen Heiligen vom Himmel herabkommen wird, hat mit den 144.000 versiegelt nichts zu tun, die sind auf der Erde. Die werden nach der Entrückung 12.000 aus jedem Stamm der 12 der Juden werden versiegelt. Wenn wir die meisten dieser fortgeschrittenen Gruppen von Christen fragen, was Gott ihm, der einzelnen Person von denen, über den Preis der Rettung gesagt hat, dann gibt es keine Antwort. Aber einen offenen Mund und verdrehte Augen. Was hast du bezahlt dafür? Was war der Preis? Was meinst du damit? Traurig eigentlich, ne? Du sagst, du bist vom Neuen geboren, du hast den Heiligen Geist empfangen, du bist ein Kind Gottes. Und was hast du? Gott hat alles gemacht, das weißt du. In zwei Sätzen hat sein Sohn für dich ans Kreuz gebracht. Und was bringst du dann rein in diese Beziehung? Wissen wir jetzt nicht genau. Derjenige, der diese Menschen vermeintlich missioniert und zu Gott gebracht hat, hat ihnen von diesem Gott entweder gar nichts gesagt, was sie glauben könnten, von diesem Gott, an den sie glauben. Nur glaub an Gott und fertig, also wie der Teufel, du glaubst auch an Gott und dann bekommst du den Heiligen Geist. Da müsste der Teufel und seine Dämonen voller heilige Geister sein. Oder etwas Verfälschtes, Verwässertes und Verkürztes aus dem Wort Gottes gesagt. Die Folge in beiden Fällen ist, dass diese Menschen meinen, gläubig errettet zu sein und den Heiligen Geist zu haben. Das ist, was die Menschen meinen. Und das kann natürlich passieren, dass sie auch in dieser Vorstellung sogar auch sterben. Das ist schlimm. Das passiert. Laufend. Aber entscheidend ist nicht, was die Menschen meinen, sondern was Gott meint. Das wollen wir sehen. Diese Menschen wurden von ihrem Missionar bewusst oder unbewusst verführt und betrogen, mit der Folge, dass auf sie keine Wohnung im Himmel, sondern ein Platz in der Hölle wartet, obwohl sie immer wieder in der einen oder anderen Situation den Namen des Herrn gebrauchen oder missbrauchen. Wir wissen, dass der Herr Jesus Christus sagt, da kommen sie zu ihm und sagen, ja, wir haben immer Herr, Herr gesagt und wir haben Zeichen und Wunder getan und Dämonen ausgetrieben und alles Mögliche gemacht. Sag, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Ja, wir haben doch immer Gott und Herr und Jesus und Heiliger Geist sogar Zeichen und Wunder vollbracht. Und das Wort, nachdem, also wir wissen erstmal, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Da gab es auch eine Frage in den letzten Tagen über Zeichen und Wunder. Das interessiert die Menschen sehr offensichtlich. Das Wort Gottes weniger, aber das Thema Zeichen und Wunder, weil das so was Besonderes ist. Die Leute fliegen tausende von Kilometern, um irgendein Wunder dort zu erleben, bei Maria, beim Josef, beim Petrus, beim Sepp, bei was weiß ich, alles gibt. Also die Leute geben viel Geld aus. Da gibt es irgendwo eine Figur und dort geschehen Wunder und dann fliegen sie dahin, verschulden sich auch, weil sie das Wunder einmal erleben. Wenn man eine Botschaft, also die vorletzte Botschaft, die war offensichtlich auch besonders interessant für viele Menschen und da gibt es auch viele Fragen, Zeichen und Wunder. Und da gab es auch aus unserer Gemeinde von jemandem die Frage, ja, warum gibt es heutzutage kein Zeichen und Wunder mehr? Da müssen wir eines erkennen, Zeichen und Wunder, die gehören in der Regel zusammen in der Schrift und die kommen in einem bestimmten Kontext immer wieder vor. Das bedeutet nicht, dass Gott jetzt nicht mehr wirkt, weil Zeichen und Wunder, das ist eine Wirkung Gottes. Das ist, was die Menschen nicht können und er wirkt. So, Gott ist immer am Wirken. Indem ich rede, ist Gott am Wirken. Das ist ja nicht normal, dass ein Mensch überhaupt lebt. Gott hat alles geschaffen durch das Wort, durch Jesus Christus, durch seinen Sohn, hat alles geschaffen und hält auch alles zusammen. In dem Moment, wo er seine Hände wegnimmt, verschwindet alles in nichts. Also das ist schon ein unbeschreibliches Wunder. Die Leute freuen sich über den Stab von Mose, wenn das zu Schlange verwandelt wird. Oh. Aber dass Gott das gesamte Universum geschaffen hat, das wird verleugnet. Oder wird nicht von den Menschen, die an Gott glauben, auch nicht wahrgenommen, dass das Leben, was auf der Erde jetzt allein, was wir sehen, existiert, um das unzähligfache mehr ist, als dass ein Stab zu Schlange verwandelt wird. Aber das fasziniert viel mehr. Und Zeichen und Wunder ist belegt. Das sind immer zur Bestätigung von Prophetien. Und zwar wahren oder auch falschen Prophetien. Wir haben bei Pharao gesehen, das sind die wahren und die falschen Propheten, waren beide da. Und Zeichen und Wunder werden zur Bestätigung von einer übernatürlichen Kraft. Weil Zeichen und Wunder, das ist eine übernatürliche Aktion und diese zur Bestätigung, dass nicht von Menschen ist, sondern von übernatürlicher Kraft, weil mehrere Götter gibt natürlich. Gell? Es gibt nicht nur den einen Gott, es gibt mehrere Götter. Viele sagen, nein, es gibt sie doch. Ja, es gibt Götter wie Sand am Meer. Jeder kann sich Gott nennen. Aber wir haben nur einen Gott, den Vater sagt. Der Jesus Christus, der Apostel Paulus, auch die anderen Apostel, und der Herr Jesus Christus. Wir haben aber nur einen Gott, den Vater, und einen Herrn, Jesus Christus. So, und deshalb müssen wir erkennen, Zeichen und Wunder ist belegt in der Begriff. Und jetzt müssen wir schauen, wann kommt das? Entweder bei den wahren Propheten, die eine gewisse Offenbarung haben, vermitteln, oder von den falschen Propheten, die auch eine gewisse Offenbarung zu vermitteln haben. Und viele wollen immer noch Zeichen und Wunder haben. Da gibt es Zeichen und Wunder. Natürlich, dass Zeichen und Wunder von den falschen Propheten auch bis heute und sogar nach der Entrückung stattfinden werden. Bei der großen Verführung kommt der Antichrist und als erstes legt er los mit Zeichen und Wunder wieder. Ja? Also, dass die Zeichen und Wunder für die falschen Offenbarungen da sind und auch da sein werden nach der Entrückung, das ist ja klar. Aber jetzt müssen wir uns fragen, Zeichen und Wunder für die wahren Propheten. Wir können nicht sagen, es gibt keine wahren Propheten, also neue Prophetien. Die Bibel wird nicht mehr wiedergeschrieben, es ist beendet. Und da, zu anderen, auf der anderen Seite wollen wir doch die Zeichen und Wunder haben. Ja, für die Bestätigung von welcher Prophetien, von welchen Offenbarungen? Von wahren Propheten oder falschen Propheten? Von den falschen Propheten lehnen wir sie ab. Von den wahren Propheten lehnen wir sie ab. Warum? Weil es keine gibt. Da ist mir ein politisches Ereignis gerade in den Sinn gekommen. Über die Korruption vor dem Europäischen Parlament. Da hat der Orban gesagt, haben sie ihn gefragt. Oder er hat die Frage selber rhetorisch gestellt. Und ihr könnt fragen, wie weit das Ansehen des Europäischen Parlaments in Ungarn gesunken ist. Überhaupt nicht. Da waren alle überrascht. Ja, weil es gar keins gab in Ungarn. Wir wollen das nicht bewerten. Das ist nicht unbedingt eine schöne Geschichte. Aber wenn gar keine Propheten gibt, wahren Propheten heute, da gibt es gar keine. Und deshalb lehnt man auch ab. Auch wenn er sagt, ich bin ein wahrer Prophet. Der falsche Prophet sagt, ich bin ein wahrer Prophet. Das müssen wir wissen. Wenn ein Prophet kommt und sagt, ich bin ein Prophet, der ist grundsätzlich ein falscher Prophet. Warum? Weil die Offenbarung des Johannes ist die letzte gewesen und da darf keiner mehr irgendwas hinzufügen oder wegstreichen. Und vielleicht ist für den einen Bruder oder Schwester, die diese Botschaft hören, auch eine Hilfe nach Zeichen und Wunder. Ich habe jetzt dem Vorschlag gemacht, sie sollen das in der Bibel studieren, erstmal in welchem Kontext kommen Zeichen und Wunder, wofür sind sie eigentlich da? Entweder von den wahren Propheten oder von den falschen Propheten. In der Schrift heißt es, Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Schau her, da kann man eine tolle Predigt machen und nicht uns Angst machen. Wir machen niemanden Angst, überhaupt nicht. Das ist eine Freude, was wir sagen. Das ist das ewige Leben. Und das ist ja nicht so, dass wir, wenn wir nach der Entrückung im Himmel sind, dass wir uns langweilig und landdauernd singen, obwohl Singen ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens sein wird. Singen und preisen und loben Gott. Aber das ist ja wie auch in unserem Leben hier. Wir singen nicht den ganzen Tag, wir müssen auch was tun. Und Gott wird uns Aufgaben übertragen, die weit, weit, weit mehr, unvorstellbar mehr, als was wir heute haben. Ohne dass wir essen und trinken müssen. Haben wir gestern uns unterhalten, da gibt es kein Menü mit Color Eggs und Tomaten und Snickers und so weiter wird nicht geben. Und trotzdem eine Riesenfreude wird es im Himmel geben. Also, wer glaubt, wird ewiges Leben haben. Und wenn man das natürlich zitiert, hier steht eindeutig, wer glaubt. Aber der Glaube ist so mystisch, dass kein Mensch versteht, was das bedeutet. Wenn man das verstanden hat, stimmt der Vers. Aber da wird es auch erklärt. Wenn man aber die Erklärung nicht liefert, dann verführt man die Menschen. Geschwister, das ist gewiss das Wort Gottes, wird allerdings sofort zu einer Halbwahrheit, ja zu einer Lüge, wenn der Rest des Verses unterschlagen wird. Wie heißt der Rest? Wer aber, jetzt komme ich mit aber, jetzt, wenn aber, mit eurem aber, über was steht drin, wir haben es nur abgeschrieben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, doch gehorsam. Wer das Leben nicht sehen, sondern den Zorn Gottes bleibt, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir brauchen nur den nächsten Satz. Es wird nicht gepredigt. Oder oft nicht gepredigt. Wird natürlich da und dort gepredigt. Aber leider nicht oft gepredigt. Vorne ist natürlich angenehm. Ich muss nichts machen. Ich glaube und fertig. Was glaube ich, ist es wurscht. Steht nur Glauben. Das heißt, es hilft niemandem etwas, an den Sohn oder an Gott, den Vater, zu glauben, wenn man nicht weiß, was der Sohn und was Gott, der Vater, sagen, weil man weiterhin nach dem eigenen Willen lebt und nicht nach dem Willen des Vaters. Ich glaube, was die beiden sagen, aber was sie sagen, weiß ich nicht. Deshalb ist es eigentlich dumm. Und manche Leute sagen, ja, Mensch, das ist doch Professor. Na, geistlich dumm. Natürlich weltlich gesehen ist er sehr schlau, sonst wäre er nicht Professor geworden. oder Minister oder was weiß ich. Sie müssen immer sagen, weil die Torheit der Welt ist Weisheit vor Gott und die Weisheit Gottes ist Torheit für die Welt. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Also die Welt ist dumm für Gott und die Kinder Gottes sind dumm für die Welt, aber immer in geistlicher Hinsicht. In weltlicher Hinsicht sind wir so, wie wir sind. Manche meinen auch, dass wir klug sind. Manche nicht vielleicht. Aber geistlich auf jeden Fall dumm. Aber weil wir weltlich einigermaßen vernünftig sind, kann man mit uns noch ein bisschen reden. Und ertragen. Aber wir sollen von unseren geistlichen Dummheiten, bitteschön, nicht viel erzählen. Müssen wir auch nicht. Wir haben einmal gesagt, das reicht. Wer das Wort nicht annimmt, geht aus dem Haus raus, schüttelt sogar den Staub ab und geht. Er hat das Wort gehört und wir haben unsere Pflicht getan. Wenn er Fragen hat, dann kommen wir gerne. Wenn er uns nochmal einlädt, dann kommen wir nochmal zu ihm. Aber wenn er ablehnt. Wenn wir aber das nicht sagen, dann wird sein Blut von uns verlangt, heißt in der Schrift. Wird mal gewarnt. Jakobus 2,19. Du glaubst, dass nur ein Gott, nur einer Gott ist. Ja, geht er schon mal los, gell? Mit der Frage. Er setzt natürlich der Apostel Jakobus hier, dass die Gläubigen glauben, dass es nur einen Gott gibt. Die meisten sogenannten Christen glauben, dass es drei Götter gibt. Ja, wieso drei Götter? Ja, die sind einer. Also drei Götter gibt ja kein Problem. Es gibt viele Götter, haben wir gesagt. Aber dass wir drei Götter haben, das Problem. Dass es viele Götter gibt, ja klar. Dass Jesus Christus auch Gott ist, ist auch klar. Dass du auch Gott bist, ist auch klar. Sichtbar noch nicht. Aber bist du schon. Söhne Gottes sind Götter, sagt der Herr Jesus. Aber wir haben alle, samt unserem Herr Jesus Christus, nur einen Gott und einen Vater. Deshalb sagt er, ich gehe zu meinem Gott, eurem Gott, zu meinem Vater, eurem Vater. Also, dass nur einer Gott ist, gemeint, wir haben nur einen Gott. Du tust recht, das ist schon richtig. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Also wir sehen, der Glaube alleine bringt gar nichts, wenn die Werke nicht folgen. Was sind die Werke des Glaubens? Gehorsam. Gott sagt, wer nicht gehorcht, wird das ewige Leben nicht erlangen. Und wenn ich glaube, aber wirklich glaube, dann gehorche ich auch. Und der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes, sagt die Schrift. Aber der Glaube wird in der Regel vermittelt, ohne zu wissen, was ich eigentlich gehorchen soll. Sagt, gehorcht. Ja, was soll ich gehorchen? Ich muss erkennen. Es reicht erstmal eine Entscheidung am Anfang für die Neugeburt, dass man sagt, okay, mein altes Leben ist weg, jetzt lebe ich nur für Gott. Ich werde sein Sohn sein, sein Kind sein, ich lebe vor Gott. Und dann können wir starten. Mehr braucht man nicht zu wissen. Aber da wissen wir, aha, jetzt mein Lebenswandel gehört der Vergangenheit. Partys aller Art, die nicht im Sinne Gottes sind, ob das jetzt Drogenpartys oder Sexpartys oder Gaunereipartys oder Diebstahlpartys, was weiß ich, was da alles gibt, gibt es nicht mehr. Jetzt muss ich schauen, jetzt werde ich langsam anfangen zu lernen, was ist der Wille Gottes in meinem Leben ist. Diese Entscheidung ist wichtig. Und dann kann ich immer mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes hineinwachsen. Was sagt uns Gott über den Preis der Errettung? Der Glaube an sein Wort ist ein Gnadengeschenk und für die Berufenen und Auserwählten kostenlos. Weil der Herr Jesus Christus den Preis dafür mit seinem kostbaren Blut bezahlt hat. Gott sagt weiter, du bist ein verlorener Sünder. Solange du die Errettung noch nicht hast, bist ein verlorener Sünder. Dennoch möchte ich mit dir einen Bund schließen. Ich habe dich berufen und auserwählt und möchte dich aufgrund des vergossenen Blutes meines Sohnes gerecht machen. Aus meinem Wort neu zeugen. Und so mit dir ein neues Leben geben. Der Preis, den du bezahlen musst, ist das, dass du dein altes Leben aufgibst und nicht mehr nach deinem, sondern nach meinem Willen lebst. Das haben wir in Römer 6 vorhin gelesen. Du sollst das Wort "Ich will" nicht mehr in den Mund nehmen, sondern dem Beispiel meines Sohnes folgen. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Wenn du bereit bist, diesen Preis zu bezahlen, also dein altes Leben zu verlieren, dann bekommst du das neue Leben von mir. Das geht nicht, wenn du sagst, na, ich will mein altes Leben behalten und du gibst mir deinen Geist. Geht nicht. Das ist die Voraussetzung, dass wir bereit sind, das alte Leben zu verlieren, welches ich mit meinem Heiligen Geist, ja, den Geist der Sohnschaft, als Anzahlung für das himmlische Erbe und deine Wohnung im Himmel versiegele. Mein Bund lautet Leben für Leben. Mein Siegel des Bundes ist der Geist der Kindschaft als Anzahlung. In Lukas 14 lesen wir, Parallelstellen auch 9,23 und Markus 8. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter. Da sehen wir hier eigentlich, was der Jesus Christus laufend gepredigt hat, ist immer nur, wenn du das tust, dann bekommst du das. Wenn du, nein, das ist ohne Konditionen, ohne irgendwelche Voraussetzungen, bekommen wir das ewige Leben, bekommen wir den Geist Gottes. Stimmt nicht, stimmt nicht. Es gibt kein Kapitel ohne diese konditionierte Zusage. Gott hat das bedingungslos uns sein Leben gegeben, das ewige Leben geschenkt. Wir brauchen nur Ja zu sagen. Immer konditioniert. Nur wenn du bereit bist, dein altes Leben aufzugeben und dann mir nachzufolgen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und Mutter. Ja, es heißt doch, ehre deinen Vater und Mutter. Wie soll ich es hassen? Der Jesus Christus hat die 10 Gebote völlig vergessen, scheinbar. Muss man immer in dem Kontext natürlich lesen. Wenn du herausgerufen wirst und jetzt an mich glaubt. Wir sehen auch, der Herr Jesus hat zu den Juden hier erzählt und die meisten haben ihn nicht angenommen. Sie haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und diejenigen, die ihm nachgefolgt sind, wurden verstoßen. Und hier in dem Moment, in dem Zusammenhang heißt, wenn du deinen Vater und Mutter nicht bereit bist, deinen Vater und Mutter zu hassen, zu verlassen und auch alles in Kauf zu nehmen und ihre Werke und ihren Glauben zu hassen, dann wirst du nicht, kannst nicht mein Jünger sein. Und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, weil er auch selber gesagt hat, als Maria ihn gesucht hat, er war im Tempel, hey, wo bist du jetzt? Tagelang haben wir dich gesucht und so weiter. Deine Mutter, Vater und Geschwister suchen dich. Er hat gesagt, das sind mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister, die mein Wort hören und meinen Willen tun, den Willen meines Vaters tun. Das ist eine völlig neue Definition. Wer ist unser Bruder und Schwester? Bruder und Schwester. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Ja, was ist jetzt mit unseren Blutbrüder und Schwestern? Ja, das heißt Blut. Also mit dem sündhaften Blut sind sie unsere Brüder und Schwestern. Aber im Geistlichen und in der Ewigkeit sind sie nicht, wenn sie nicht Kinder Gottes sind. Und deshalb müssen wir umso mehr einander lieben und aufeinander achten, dass wir zusammenbleiben, weil wir werden in der Ewigkeit zusammen sein. Und da können wir nicht genug ineinander investieren. Der eine oder andere fragt, oh, was ihr da an Zeit investiert manchmal, wenn Fragen gibt. Weil das ist ja auch nicht einfach. Wir müssen schon das eine oder andere liegen lassen, um vielleicht eine ehrliche Frage, eine ehrliche Frage, eine Antwort zu geben. Aber da gibt es für uns nichts Schöneres, als in dem Leben unserer Geschwister zu investieren, weil wir mit denen die Ewigkeit miteinander verbringen, mit ihnen die Ewigkeit verbringen werden. Also, wenn er sie nicht hasst, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Also im gleichen Zusammenhang hier sehen, wenn du mein Jünger sein willst, musst du überlegen, was das dich kostet. Wenn du jetzt nicht überlegst, wirst du zu Schande werden am Ende. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten. Und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Aber wir haben doch gesagt, wir glauben an dich, es soll mal alles entsagen. Was ist das für ein Leben denn? Wir dürfen gar nichts mehr, oder was? Doch, alles Sündhaftes entsagen. Alles, was Gottes Willen entspricht, soll man nicht entsagen. Wir sollen dort die Freude haben und die Frucht des Geistes bringen. Was gibt Schöneres? Wenn wir jedoch diese bewussten und bewussten Verführer mit der kostenlosen Errettung fragen, warum sie den Menschen den Preis der Errettung verschweigen, dann stellt es sich heraus, dass wir es mit zwei Gruppen von Verführern zu tun haben. Die eine Gruppe, die die Menschen unbewusst verführt, weil sie selber verführt sind, wissen es gar nicht. Oh, hat er Theologie studiert? Ja, das ist ein Hauptmerkmal für die Verführung. Theologiestudium. Ja, weil der Professor der Theologie selber verführt ist. Ja, wie soll er Menschen eigentlich die Wahrheit vermitteln? Das kennt er gar nicht. Haben wir das Thema am Sonntag, letzten Sonntag auch angesprochen. Dies könnten umkehren, wenn sie die Wahrheit lieben. Also wenn diese Theologen selber verführt sind, können sie immer noch umkehren, weil sie die Wahrheit lieben. Die andere Gruppe, die die Menschen bewusst verführt, diese Verführer sagen, es sei nicht klug, den Menschen gleich, also die wissen schon, dass sie nicht die Wahrheit sagen, gell? Aber die sagen, naja, das ist die Antwort, es ist nicht klug, den Menschen gleich am Anfang die ganze Wahrheit zu sagen, da sie noch nicht in der Lage sind, diese Wahrheit zu ertragen. Das musste ich allem entsagen. Oh, da werden viele, die meisten sagen, dann machen wir nicht mit. Nein. Also, was du da für Schmarrn erzählst, das glaube ich sowieso nicht. Aber ich dachte, nur wenn ich Ja sage, dann ist okay. Aber jetzt mein ganzes Leben zu ändern, machen wir nicht. Die zweite Gruppe ist die rhetorisch weit bessere, schlauere und gefährlichere Gruppe, die das Werk des Satans durch Lug und Trug bewusst vollzieht und die Menschen ins Verderben stürzt. Diese Gruppe ist in aller Regel aus weltlicher Sicht erfolgreich, weil sie natürlich nur schöne Sachen versprechen und da kommen sie alle. Ich sage, hier haben wir hier heute Tag der offenen Tür, da werden alle verschenkt. Von dem Ferrari bis zum Polo, da wird verlost und alles ist umsonst. Mei, dann kannst du den Marktplatz gar nicht mehr öffnen, da musst du vorne und hinten zusperren, dann rennen sie alle her. Also diese Gruppe ist in aller Regel aus weltlicher Sicht erfolgreich, weil sie den Menschen verspricht, das ewige Leben und die Wohnung im Himmel kostenlos zu bekommen, höchstens eine kleine Provision für den Prediger, für sich selbst ist fällig, also das Allermindeste. Gell? Also natürlich, das ist so eine Geschenkaktion, aber der Marktschreier braucht Eintritt auf dem Marktplatz, gell? Und dann kriegt jeder sein Auto umsonst. Die meisten, wenn nicht alle dieser Verführer, glauben mit der Zeit selbst diese Lügen, die sie erzählen, ist normal, weil es Menschen gefällt und sie wiederum immer mehr Gefallen daran haben. Und irgendwann merken sie gar nicht, dass sie lügen. Das sind die falschen Apostel, die falschen Lehrer und die falschen Propheten, die das Wort Gottes so verkürzen und verdrehen, dass es dem Menschen gefällt. Und deshalb sagt Paulus, rede ich jetzt, um Menschen zu gefallen oder Gott zu gefallen? Ja, auf ihn wollte auch kaum jemand hören. Der war auch frustriert immer wieder. Für die ein paar Leute, die er hatte, war er dankbar und die meisten haben ihn eher sowieso verlassen. Aber er hat gesagt, das ist egal. Bin ich jetzt euer Feind, dass ich euch die Wahrheit sage? Der war ihr Feind, die eigenen Gemeinden. Die Gemeinde gegründet. dann haben sie ihn als Feind erachtet, weil er die Wahrheit sagt, die konnten es nicht ertragen. Das ist die Frage. Haben wir gefallen, dass wir so vielen Menschen gefallen, oder haben wir gefallen an dem, was wir sagen, wenn wir Gott gefallen? Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Wollen Dämonen austreiben? Ja, was wollt ihr mit Dämonen austreiben? Wenn du, Reinhold, sag ein dreckiges Schwein und sauberes Schwein. Jeder, der nicht gerettet ist, ein Schwein. Wenn ein Dämon da drin ist, dann ist er vielleicht dreckiges Schwein. Dann holst du den Dämon raus, dann bleibt er ein Schwein. Der bringt ja doch nichts. Wenn du aber den Geist Gottes hast, dann hat er eh keine Dämonen mehr. Deshalb sage ich, aber treibt Dämonen aus. Ja und? Sagt er ihnen, nächsten Vers. Und jetzt mal zurück. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das Wort, ich habe euch nie gekannt, das heißt nicht, die sind vom Glauben abgefallen. Die waren nie gläubig. Das ist ein Unterschied. Manche gehen über darüber hinweg und sagen, ja, ich kenne euch nicht. Nee, also ich habe nie gekannt, also die waren nie gläubig. Es ist nicht so, sie hat ja gekannt und jetzt nicht mehr. Das ist schon von Anfang an, waren sie nicht gläubig. Die haben den Heiligen Geist nie gehabt. Die haben nur her und her hinaus besaunt und alles erzählt und Wunder, Zeichen und Wunder getan, aber die haben den Heiligen Geist nicht gehabt. Zeichen und Wunder ist immer in unserer Zeit ein absoluter Beweis, dass diese Menschen den Heiligen Geist nicht haben. Dass sie falsche Propheten sind. Das sind Übeltäter, Gesetzlose. Geschwister, wir schließen die heutige Botschaft mit folgendem Wort des Herrn Jesus ab. Johannes 8, 31. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also wir können nur in seinem Wort bleiben, dann sind wir wahrhaftig seine Jünger. Und warum? Weil das Wort Gottes ist die Wahrheit und ohne die Wahrheit wird man verführt. Und wenn wir verführt sind, können wir nicht seine Jünger sein. Und in diesem Sinne sage ich Amen und wünsche ich einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag und auch den Geschwistern im Netz und zugleich Gottes Gnade, Gottes Frieden und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.